Frau Dr. Angelika Kempfert war von 2008 bis 2011, wie gesagt, Staatsrätin der Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz. Sie studierte Pädagogik und Psychologie mit dem Abschluss Diplompädagogik und promovierte 1994. Als Familientherapeutin arbeitete sie in Hamburg, Berlin, Augsburg und Konstanz und trat erst 1998 im Alter von 52 Jahren in die CDU ein. Neben ihrer beruflichen Arbeit ist sie seit 2006 Bundesvorsitzende der Deutschen Gesellschaft gegen Kindesmisshandlung und Vernachlässigung. Überliefert ist von Ihnen das Zitat: Ich freue mich darauf, auch einmal Nein zu sagen, wenn ich anderer Meinung bin. Wie waren Ihnen die Erkenntnisse des Vortrages alle vertraut?
Nein, die waren mir nicht so vertraut, muss ich sagen. Und ich glaube, nachher werden wir noch mehr sagen.
Ja, gerne. Also auch dort eine Bereicherung. Herr Senator Scheele wird Ihnen bekannt sein, dennoch ein paar Sätze. Nach seinem Schulabschluss und zweijährigem Zivildienst studierte er Politik, Sport und Erziehungswissenschaften an der Universität Hamburg, aber in der Schule landete er damit nicht. Vielmehr wurde er 1985 im Alter von 29 Jahren für 2 Jahre persönlicher Referent des damaligen Landesvorsitzenden der SPD Ortwin-Runde. Danach wechselte er zum Zentrum für berufliche Qualifizierung, kurz ZEBRA, zunächst als stellvertretender und dann als alleiniger Geschäftsführer. 1995 wechselte er in gleicher Funktion zu verschiedenen Hamburger Unternehmen, die Arbeitsplätze für behinderte Menschen anbieten. Seit März 2011 ist er Senator und haben Sie diese Gesamtansicht von Informationen schon einmal präsentiert bekommen, Herr Senator?
Also geläufig ist einem natürlich, wenn man sich mit frühkindlicher Bildung und Kindertagesstätten auseinandersetzt, je früher, desto besser und wirksamer. Die Frage, wie früh etwas wirkt, also vor der Geburt, war mir so nicht präsent.
Kommen wir zur Wissenschaft. Bestimmt genauso bekannt ist Professor Dieter Lenzen, Präsident der Universität Hamburg, Vorsitzender des Aktionsrates Bildung, Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz und Vorsitzender der Landeshochschulkonferenz. Da fehlen bestimmt noch ein paar Aufgaben. Professor Lenzen studierte Erziehungswissenschaften, Philosophie sowie deutsche, englische und niederländische Philologie an der Universität Münster. Nach seiner Promotion arbeitete er 2 Jahre lang im Bereich Bildungsforschung für das Kultusministerium in NRW, bevor er 1975 im Alter von 28 Jahren als Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Münster seine wissenschaftliche Laufbahn fortsetzte. 1977 wechselte er dann als Professor für Philosophie der Erziehung an die Freie Universität Berlin und nahm in den folgenden Jahren Gastprofessuren in Stanford, Columbia, Tokio, Hiroshima und Nagoya wahr. 2003 wurde er Präsident der FU Berlin und führte diese im Exzellenzwettbewerb bekanntlich auf einen der Spitzenplätze. Seit 2010 wirkt er nun in Hamburg. Wenn er sich nicht um die Universität und den Wissenschaftsstandort Hamburg sorgt, schreibt er Bücher. Kürzlich erschien Bildung statt Bologna. Sind Ihnen diese Erkenntnisse, die Professor Rösler vorgestellt hat, vertraut, Herr Lenzen?
Ja, das hat sich ein bisschen dadurch ergeben, dass wir seitens des Aktionsrats Bildung ja ein Gutachten zur Professionalisierung des frühpädagogischen Personals geschrieben haben und da war das unvermeidlich. Ja.
Gut, dann bin ich daher gespannt, was die Ergebnisse dieses Gutachtens sind. Professorin Dr. Brigitte Röder, bereits vorgestellt, ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und der Leopoldina. Zudem ist sie nicht nur Mitglied der Fakultät für Psychologie und Bewegungswissenschaften, zu der, wie eingangs gesagt, auch Professor Röder wieder gehört, sondern sie ist auch noch deren Dekanin. Nach ihrer Promotion und Habilitation bei Professor Röder, da noch in Marburg, lehrt und forscht sie seit 2003 in Hamburg. Sie zählt, gestatten Sie mir diese etwas flapsige Bemerkung, zu den Shooting Stars, denn ihre Forschung gehört längst zur Weltspitze. Das belegen allein die zahlreichen Preise, die sie erhalten hat. Für ihre psychologischen und neurowissenschaftlichen Studien zur Plastizität des Gehirns, die sie teilweise in den USA durchgeführte, zeichnete sie die Göttinger Akademie der Wissenschaft, die Deutsche Gesellschaft für Psychologie sowie der Europäische Forschungsrat aus. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ehrte sie gleich zweimal mit dem Emmy-Noether-Preis und vergangenes Jahr im Alter von 46 Jahren mit dem wichtigsten deutschen Forschungspreis, dem mit 2,5 Millionen Euro dotierten Leibniz-Preis. Herzlich willkommen, Frau Professor Röder. Frau Professor Röder-Harrisler hat gerade die sensiblen Phasen angesprochen und gesagt, man sollte sie nutzen. Ist die Folgerung aus Ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen zutreffend, dass alles nach der Geburt des Kindes eigentlich schon davor minutiös durchorganisiert werden muss, um keine Entwicklungschance zu verpassen? Was antworten Sie auf die Kritik, dass Ihre Forschung den Kindern die Kindheit raubt?
Also zunächst einmal ist dazu zu sagen, dass Herr Rüssler ja auch richtig dargestellt hat, dass es sensible Phasen gibt in der Entwicklung. Das heißt, es gibt Fenster für unterschiedliche Funktionen, wann diese erworben werden können. Das impliziert auch, dass nicht jede Funktion zu jedem Zeitpunkt erworben werden kann. Dass wir diskutieren hier sehr viel über je früher, desto besser. Eine Funktion, die erworben wird, muss oder eine Umwelt muss auf ein zentrales Nervensystem treffen, das diese Reize verarbeiten kann. Daraus folgt auch, dass nicht alles zum früh gelernt werden kann, sondern vieles früh gelernt werden kann, aber einiges einfach auch später aufbauend auf dem, was früher gelernt worden ist, dann erworben wird. Unterschiedliche Gehirne implizieren unterschiedliche Lernmechanismen. Das bedeutet dann aber auch wieder, dass wie gelernt wird in der Kindheit sich davon unterscheidet, wie im Erwachsenenalter gelernt wird. Das heißt auch, wie ich Lernumwelten gestalten muss, die für ein Kind, für ein Säugling, für ein Kind, für einen Erwachsenen, für einen älteren Menschen adäquat sind. Das impliziert, dass natürlich kein Schulunterricht quasi für Säuglinge angemessen ist. Dann würde ich vielleicht gerne auch noch eine Sache anmerken. Rauben wir mit dieser Empfehlung, früh zu fördern, an frühe Programme zu denken, weil die, wie Herr Rüssler ja dargestellt hat, sich quasi potenzieren im Laufe der Entwicklung. Rauben wir den Kindern damit ihre Kindheit? Ich denke, nein. Kinder lernen, sie holen sich das, was sie brauchen, um zu lernen, in typischen Umwelten, dort, wo, ich sag mal, die typischen Anregungen, Lernumwelten vorhanden sind. Es gibt aber eine Gruppe von Kindern, die nicht in solchen typischen, angemessenen Lernumwelten aufwachsen. Und hier sind ganz gezielte Förderung nicht nur rentabel, sondern angemessen auch für die Entwicklung oder Ausbildung der Fähigkeiten, die vorhanden sind.
Vielen Dank. Herr Senator Scheele, Wissenschaft kann, das hat Herr Professor Kreuzer eingangs gesagt, nur Grundlagen schaffen, entscheiden muss dann die Politik. Nun hat Frau Professor Röder gerade gesagt, man muss Lernumwelten schaffen, in denen das geht, früh fördern. Was werden Sie von den wissenschaftlichen Ergebnissen aufgreifen und wie?
Naja, das wird in Deutschland ja gerade getan. Also wir haben in Deutschland seit 5, 6 Jahren, glaube ich, eine sehr intensive Diskussion über die Frage, was ist die Krippe und was ist die Kita? Ist sie sozusagen vorrangig ein Ort, der dafür sorgt, dass Frauen rechtzeitig wieder zur Arbeit gehen können? Oder ist sie möglicherweise auch der erste Bildungsort? Und ich glaube, dass wir langsam aber sicher dahin kommen, generell zu sagen, es ist der erste Bildungsort. Und das betrifft insbesondere die Krippe, das haben wir nun eben auch in dem Vortrag gehört. Und alle Bundesländer mit ganz unterschiedlichen Ausgangspositionen sind dabei, die Krippen so umzugestalten, dass insbesondere Kinder aus sozialen Verhältnissen, in denen sich manches Mal auch über mehrere Generationen Benachteiligungen vererben, faktisch, dass dort ein früher Krippenbesuch möglichst flächendeckend möglich wird, damit das, was anregende Lernumwelten sind, ich glaube übrigens auch nicht, dass man in einer Krippe aus einer Krippe eine Schule machen muss, sondern man muss sozusagen eine Situation schaffen, in denen Anregungen gegeben werden und in denen gesprochen und kommuniziert wird. Da, glaube ich, muss man investieren in diese Bereiche, da sind wir auf dem Weg. Natürlich findet das alles immer in Konkurrenz zu anderen Wünschen statt in so einem Haushalt, aber ich glaube, dass, was man auch aus so einem kurzen Vortrag, das hingegen ist allerdings schon bekannt gewesen, dass es lohnend ist, eben in diese frühkindliche Bildung zu investieren. Und wenn wir unsere Sprachstandserhebungen mit 4,5 Jahren angucken, dann sehen wir, wenn man Stadtteile wie die Elbinseln vergleicht, mit Krippenbesuch und ohne Krippenbesuch ist der Sprachförderbedarf um 30% niedriger mit Krippenbesuch als anders. Und da sieht man natürlich, dass neben der Frage, dass es sozial wünschenswert ist, dass eine gewisse Gerechtigkeit einkehrt, dass es auch unter ökonomischen Aspekten eine sehr sinnvolle Investition ist.
Das heißt, Sie halten daran fest, die Hamburger Krippen zu Lernorten zu machen.
Ja, darum haben wir sie auch kostenlos gemacht, weil Bildung ist in Hamburg kostenlos.
Frau Dr. Kämpfer, die Überschrift der Presseerklärung der Leopoldina zur Veröffentlichung der Stellungnahme lautete: Akademien fordern langfristige Investitionen in frühkindliche Bildungs- und Betreuungsangebote. Ist diese Forderung mit der Familienpolitik der CDU, Querschnitt CSU, ich weiß, das mögen die CDUler nicht, vereinbar?
Naja, also man muss erstmal sagen, dass sicherlich die CDU, CSU den Eltern Wahlfreiheit bietet. Und sie schreibt den Eltern auch nicht vor, in welchem Familienmodell, in welcher Phase leben. Die Bedürfnisse sind unterschiedlich bei Familien, die Kinder auch. Aber, und die CDU und CSU setzen sich aber auch für eine Wahlfreiheit zwischen Fremd- und Eigenbetreuung ein. Und da muss man jetzt einfach sagen, und, dass die Eigenbetreuung, die ja, ja von null anfängt, dass es auch ein Elternrecht ist in dieser sensiblen Phase, wo auch Kinder auf Bindung angewiesen sind, auf verlässliche Bezugspersonen, und wir kommen nachher nochmal, denke ich, auch zum Personalschlüssel, dass es da, denke ich, auch nicht so, wie es immer so angesehen wird, so furchtbar schlimm ist, dass Eltern sich die Zeit nehmen, in dieser wirklich wichtigen Phase auch sich für das Kind da zu sein. Und ich finde auch, dass diese zwei Modelle, diese Wahlfreiheit, das eine ist, dass man eine staatlich finanzierte Betreuung in Anspruch nimmt oder auch diese Eigenbetreuung, die man dann ja auch, und die Kinder sind auch dann nicht, müssen ja nicht unbedingt nur zu Hause sein. Mit dem Betreuungsgeld, was jetzt 150 Euro ist, das ist ja eigentlich nur, wie auch immer, die Mütter können trotzdem arbeiten gehen. Die müssen das nur selbst.
Dann sind die Kinder ja ganz unverseucht.
Sie müssen sich dann privat natürlich jemand für das Kind besorgen. Das können die Großeltern sein, das kann eine private Einrichtung sein. Und das heißt ja nicht, dass ein Kind, wenn es nun zu Hause betreut wird, ich meine, das sind wir früher alle, mehr oder weniger, dass das Kind nicht gefördert werden kann.
Also, entschuldigen Sie, Professor Lenz, aber Professor Rösler hat so spontan reagiert, dass ich ihm gerne einen Zwischenruf gestatten möchte.
Also ich bin absolut der Meinung, dass man frei entscheiden soll, was man mit seinen Kindern macht. Aber das, was wir in der Stellungnahme geschrieben haben, zielt natürlich auf ganz bestimmte Gruppen in der Gesellschaft. Und die erreichen Sie mit der Wahlfreiheit möglicherweise nicht, sondern die erreichen Sie, wenn Sie Anreize setzen, dass die in die Krippe gehen. Und die würde man vielleicht erreichen, indem man denen das Kindergeld gibt, wenn sie die Kinder in die Krippe schicken und nicht, wenn sie sie zu Hause behalten.
Herr Professor Lenzen, Sie haben ja eingangs schon gesagt, dass Sie sich mit einer Expertise befasst haben darüber, wie diese Krippen, Kindergärten ausgestattet sein müssen. Hier wird gesagt, die Krippen sollen und die Kindergärten sollen Lernorte sein. Was bedeutet das denn für die Ausbildung derer, die dort arbeiten?
Also das frühpädagogische Personal ist ja klassischerweise nicht wissenschaftlich ausgebildet, mit wenigen Ausnahmen. Und es kommt traditionell noch auf einem Verständnis von Kindertagesstätten, die vielleicht eher eine Betreuungsaufgabe hatten, auch eine Aufbewahrungsaufgabe, die sich langsam transformiert im Laufe der Jahre. Und je mehr wir eingesehen haben, was diese Untersuchung ja nochmal bestätigt, wie wesentlich die frühkindliche Bildung im besten Sinne ist, desto wichtiger wird es natürlich, diese Einrichtungen zu transformieren. Das ist übrigens ein deutsches Unikat, dass das nicht der Fall war. Wenn Sie sich die École Maternelle beispielsweise in Frankreich anschauen, die ist seit der Zeit de Gaulle eine obligatorische Einrichtung gewesen mit einem Curriculum. So, da kann man sagen, die armen Kinder, die müssen schon früh lernen. Das ist natürlich dummes Zeug, weil das ja durchaus auch spielerische Komponenten haben kann. Auf jeden Fall ist das Personal natürlich deswegen auch anders ausgebildet, damit es diese Dinge tun kann. Das heißt also, wir brauchen einen Professionalisierungsschub für das frühpädagogische Personal. Das hat eine ganze Reihe von Implikationen, die wir seinerzeit 2012 in dem Gutachten benannt haben. Das beginnt natürlich mit der notwendigen Einrichtung oder dem Ausbau von Studienplätzen für frühpädagogisches Personal. Wir haben empfohlen, die Zahl der Studienplätze zu zwei- bis dreifachen. Für die Universität Hamburg ist das ganz einfach, ist kostenneutral. Wir haben nämlich null Studienplätze, die man leicht verdreifachen kann. Für dieses Personal. Es ist des Weiteren so, dass wir gesagt haben, da man nicht aus dem Stand diese Umstellung zustande bringen kann, brauchen wir ein ausführliches, ein breites Angebot an Weiterbildung für das frühpädagogische Personal, denn sonst sind die Effekte erst dann zu spüren, wenn die Kohorten der jetzt in den Berufen befindlichen Personen wieder ausgeschieden sind, also ein ganz wesentlicher Punkt. Das gilt übrigens auch für Kinderpflegerinnen und Pfleger, denen man die Möglichkeit schaffen kann, in diesem System aufzusteigen. Ich habe mir das zu dem Zwecke dieses Gesprächs nochmal angeschaut. Wir hatten einen Plan gemacht bis 2020, das ist jetzt zwei Jahre her. Wenn ich mir die einzelnen Stationen anschaue, die wir empfohlen haben zu durchlaufen, kann man sagen, keine einzige ist angefangen worden. Mit anderen Worten, wir haben schon wieder zwei Jahre verloren, nicht wir in Hamburg, nur es ist ein deutschlandweites Phänomen, schon wieder zwei Jahre verloren auf diesem Weg. Ein wichtiger Aspekt dabei ist natürlich, und das ist der Grund, weswegen es nicht gemacht wird, dieses dann akademisch ausgebildete Personal oder zumindest Teile davon haben natürlich andere Gehaltsansprüche. Das ist ja vollkommen klar. Wir reden also über Grundschullehrergehälter, sprich A12 bis A13, je nachdem. Man würde vielleicht bei A12 landen. Das ist ein Riesensprung. Wir haben das dann auch mal gerechnet. Wir gehen dann schon für die Bundesrepublik davon aus, dass das zwischen 3 und 5 Milliarden mehr kostet. Denn Sie müssen sehen, wir haben ungefähr 400.000 Kindergärtnerinnen oder Erzieherinnen und da muss man schon tief in die Tasche greifen. Auf der anderen Seite, es lohnt sich und man muss ja das Gesamtsystem betrachten und schauen, was spart man dann hinten an Reparaturmaßnahmen.
Herr Senator Scheele, wenn Sie das hören, meinen Sie, dass Sie Ihren Finanzsenator überzeugen könnten, einen ersten Schritt zu wagen?
Ich würde ein bisschen anders rangehen. Also ich teile die Auffassung, dass die Erzieherausbildung geändert werden muss. Sie müssen aber sehen, dass die deutsche Erzieherausbildung im europäischen Vergleich DQR5 ist, also durchaus ein akademischer Abschluss. Dadurch, dass wir eine zweijährige sozialpädagogische Assistenzausbildung vorweg haben und eine dreijährige Fachschulausbildung hinterher. Also es sind 10 Semester, die ein Erzieher, wenn es ein Semester wären, die ein Erzieher braucht, um zum Erzieher zu werden. Das ist wirklich, wirklich, wirklich reformbedürftig. Da muss man rangehen. Ob man daraus gleich für alle Erzieherinnen und Erzieher einen akademischen Beruf macht, da hätte ich so meine Zweifel. Und zwar nicht so sehr aus finanziellen Gründen, sondern aus demografischen Gründen. Denn wenn Sie das machen, dann ist die gesamte Alterskohorte der Stadtteilschulen weg als Nachwuchs für diesen Beruf. Dann haben Sie die Abiturienten, die können dann studieren, Kindheitspädagogen oder was wir so gerade im Angebot haben. Aber alle Realschulabsolventen, Stadtteilschulabsolventen oder wie die Schulen in Deutschland weit heißen, sind außen vor. Sie werden niemals ausreichend Personal finden. Da ich kein guter Wissenschaftler bin, aber ein guter Arbeitsmarktpolitiker und ein guter Fachkräftestrategiemensch, kann ich Ihnen mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass diese Rechnung geht unter Demografiegesichtspunkten überhaupt niemals auf. Meine Auffassung wäre, dass man neben der Reform der Erzieherausbildung, die aus meiner Sicht zu lange dauert, unentgeltlich ist und gar nicht wettbewerbsfähig ist, wenn es um die Frage des Nachwuchses geht, dass man einen gewissen Mix braucht, auch akademisch ausgebildeten Menschen, die im Bereich der frühkindlichen Pädagogik arbeitet. Aber ansonsten soll man bei dieser Ausbildung etwas anders ausgestaltet bleiben und dann ist sie auch bezahlbar. Da bin ich ziemlich sicher, dass ein Finanzsenator folgt, auch wenn es ein bisschen, wie soll ich sagen, grobschlächtig volkswirtschaftlich gedacht ist, was man vorne investiert, spart man hinten. Das stimmt natürlich so kausal nicht, aber dem Grunde nach stimmt es natürlich. Wenn wir gerade in sozial benachteiligten Stadtteilen frühzeitig intervenieren, dann sind die Reparaturmaßnahmen, die ohnehin meist unwirksam sind, auch weniger. Also mein Petitum wäre, ja, ein bisschen Akademisierung, ja, aber unter demografischen Aspekten und auch unter fachlichen Aspekten wird man das nicht komplett machen können, weil man sonst, gerade wenn wir solche Betreuungsschlüssel kriegen, die wir jetzt haben, also wir haben eine Betreuungsquote im Elementarbereich bei den 3- bis 6-Jährigen von 98,5%. Man stelle sich vor, das soll alles Akademiker sein, also gar nicht unter dem Aspekt Geld, sondern unter dem Aspekt Personal. Und wir sind bei den 2- und 3-Jährigen, bei den unter 1-Jährigen ist es zu vernachlässigen, wie viele Kinder da sind. Da sind wir bei ungefähr 55-56% mit steigender Tendenz und wir werben eben im benachteiligten Stadtteil, dass es aus personalpolitischer Sicht überhaupt gar nicht durchzuakademisieren. Das wird man nicht finden.
Also natürlich gibt sich Professor Lenzen damit nicht zufrieden, das war schon klar. Was wollen Sie erwidern?
Naja, das Grundproblem ist folgendes. Durch den gigantischen Irrtum der Einführung des Bologna-Prozesses ist eine Zwangsläufigkeit entstanden, deren Reichweite viele noch nicht erkannt haben. Als ich vor 10 Jahren mal eingeladen war, in Griechenland in einer Universität einen Vortrag zu halten, habe ich gesagt, könnten Sie vielleicht hinterher die Masterurkunden überreichen, das war dann so eine Feier, die Masterurkunden überreichen für die Kindergärtnerin. Ich sage, wieso Master? Haben die alle einen Master? Ja, wieso bei Ihnen nicht? So, das heißt, da gab es den Bologna-Prozess noch gar nicht. Da war man in Griechenland schon so weit, dass es eine akademische Ausbildung war. Jetzt ist es eine Notwendigkeit, die sich ergibt aus dem Bologna-Prozess. Mit anderen Worten, im Augenblick ist das ein sogenannter mittlerer Beruf auf Assistentenniveau. Die Assistentenberufe werden aber alle transformiert werden müssen in BA-Abschlüsse. Das geht gar nicht anders, wenn man den Bologna-Rahmen einhalten will. Und das wird dann ein richtiges Erwachen sein. Das gilt übrigens auch für Physiotherapeuten und Krankenpfleger und so weiter. Wir werden noch unseren Spaß haben, weil das sehr teuer wird.
Okay, ich sehe schon, wir machen noch eine weitere Diskussion, vielleicht zu diesem speziellen Punkt. Komm noch mal auf die Studie gerne zurück. Herr Professor Rösler, es wird hier die ganze Zeit von Bildung geredet. Ich frage mich, ist Bildung jetzt Sprache lernen, Zählen lernen oder ist das in Ihren Augen mehr? Was ich damit meine ist, das, was Frau Dr. Kempfert angesprochen hat, durchaus nämlich Emotionen, soziales Verhalten und diese Fragen. Wie bewerten Sie das oder ist das gar nicht mit berücksichtigt?
Also Bildung ist sicherlich ein sehr breiter Begriff und auch in dieser Stellungnahme wird er sehr breit behandelt. Es fängt natürlich bei solchen Kompetenzen wie Sprache oder kognitiven Fertigkeiten an. In all den Bereichen wissen wir, dass wir da eine Menge machen können in der frühen Kindheit. Denken wir an Migrantenkinder. Wenn die Sprache nicht sehr früh lernen, haben sie ihre Chancen in dieser Gesellschaft verspielt. Oder zumindest ist es dann sehr schwer, wenn sie erst mit 7 oder 8 Jahren anfangen zu lernen. Aber man kann natürlich auch mehr sehen und wir haben ja auch ein ganzes Kapitel in dieser Stellungnahme zur emotionalen, motivationalen Entwicklung. Und auch da ist es so, dass es bestimmte, und das bezieht sich nochmal auf den Einwand, den ich vorhin gegeben habe, bestimmte Gruppen in der Gesellschaft haben, in denen bestimmte Kompetenzen eben nicht so gut wahrscheinlich in dem familiären Umfeld vermittelt werden, als dann vielleicht in einem solchen Umfeld einer Kindertagesstätte oder einer Krippe. Das ist nicht gesagt, dass da alle hin müssen. Das ist nicht der Punkt. Aber dort, wo solche Risiken bestehen, was ich vorhin an die Wand geworfen habe, etwa Selbstregulation, wo solche Risiken bestehen, die dann eben unter Umständen bis hin zu kriminellen Verhalten sich durchdrücken, da kann man, glaube ich, durch frühe Intervention noch einiges machen.
Abgesehen davon, ich meine, nicht immer ist dort, wo der soziale Hintergrund gut ist, auch die Erziehung gut. Ich glaube, dass diese Übertragung auch ein Trugschluss sein kann, denn das, was wir zum Thema Wohlstandsverwahrlosung in Teilen erlebt haben, ist ja auch nicht so uninteressant, auch wenn das andere mehr ist. Aber Frau Professor Röder, ich habe noch eine Frage an Sie. Wenn ich in der Studie oder wenn ich höre, dass auch schon vor der Geburt alles ganz wichtig ist, stellt sich mir die Frage, ist eine Zielgruppe der Fortbildung dann auch die Mütter? Also müssen die jetzt auch noch lernen, welche Musik sie auflegen oder welche Farben sie tragen, was sie essen? Und also was wird eigentlich alles erwartet seitens der Wissenschaft von Frauen, die eigentlich nur Kinder kriegen?
Also Sie sprechen das Beispiel Musik an. Da gibt es ja zahlreiche Studien dazu, die zeigen, dass Mozart hören während der Schwangerschaft nicht zur Musikalität des Nachwuchs beiträgt. Das sind ja auch, es gibt ja zahlreiche Studien, die immer häufig in der Presse hochgespielt wurden, die sich aber dann leider nicht oder nicht bestätigen konnten. Welche Konsequenzen haben diese Empfehlungen? Ich habe das vorhin schon versucht zu sagen. Wir wissen, dass es bestimmte Einflüsse gibt vor der Geburt. Es gibt kritische Zeitfenster nach der Geburt. Ich denke, man sollte sich im Klaren sein, dass dann Umwelten vorhanden sind, die diese Sensitivität des Gehirns zum Ausdruck bringen können, damit sich das Gehirn entsprechend dann entwickeln kann. Ich hatte vorhin auch gesagt oder versucht zu vermitteln, dass man sicher nicht ein Verhalten auch von Müttern während der Schwangerschaft völlig umkrempeln muss, denn das ist über die vielen Jahre, über die Evolution entstanden und hat sich durchaus als sinnvoll erwiesen. Es geht eher darum, Personen zu identifizieren oder Situationen zu Situationen zu identifizieren, die diese typischen Erfahrungen nicht umsetzen. Und hier ist sicher auch schon während der Schwangerschaft manche Intervention sinnvoll. Wir haben vorhin über diese epigenetischen Mechanismen gehört. Gewalt während der Schwangerschaft führt dazu, dass Kinder, deren Gene sich so verändern oder deren Gene, die zum Ausdruck kommen, sich so verändern, dass diese Kinder deutlich stressanfälliger sind. Dieses Wissen hat man früher oder diese Beobachtung hat man früher so interpretiert, es wird vererbt. Da ist irgendeine Anfälligkeit, da ist etwas, das wird vererbt. Wir wissen heute, es wird nicht vererbt, es ist nicht in den Genen. Es ist eine epigenetische Expression von bestimmten Genen oder Veränderungen an den Genen. Also dieses Wissen hilft uns jetzt aber, hier diese intergenerationale Vererbung außerhalb des Genoms zu stoppen. Und ich denke, diese Erkenntnis aus der Wissenschaft sollten wir nutzen.
Lassen Sie mich eine letzte Frage an Sie alle hier auf dem Podium stellen. Herr Professor Rösler, was nehmen Sie mit aus diesem Abend für Ihre weitere Forschung?
Ich beschäftige mich ja zusammen mit Frau Röder jetzt auf meiner Seniorprofessur im Alter eben auch mit solchen kritischen Fragen. Wir haben zum Beispiel ein Projekt jetzt laufen zur Gebärdensprache, wie das Gehirn verändert. Und ich habe mich also intensiv ja mit diesen Sachen jetzt über 2,5 Jahre, auch mit ganz anderen Themen, die nicht zu meinem Forschungsgebiet gehören, auseinandergesetzt. Und ich denke, dass das auch in einem Buch, was ich jetzt noch mal überarbeite, wieder Eingang findet. Also ich habe genug Anregungen.
Okay, das war jetzt eine Buchankündigung für Sie alle. Wir schreiben das auf die Internetseite der Akademie der Wissenschaft, wenn es erschienen ist, da können Sie es dann finden. Herr Senator Scheele, was nehmen Sie mit aus diesem Abend?
Naja, es ist nicht so, dass man irgendwo hingeht und was einpackt und morgen umsetzt. Also so funktioniert es ja nicht. Ich finde, es ist ganz ermutigend, dass hier seitens der Wissenschaft das bestätigt wird, was Politik zurzeit Land auf Land ab in Deutschland tut. Nämlich zu schauen, dass man mit vernünftig einer angemessenen Geschwindigkeit sowohl die Frage der Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher beginnt, dass man die Frage der Ausstattung der Krippen beginnt zu verändern und zu verbessern und dass man sie so sukzessive, nachdem wir den quantitativen Ausbau hinbekommen haben, nun mit dem qualitativen Ausbau hinterherkommt. Da glaube ich, gibt es hier Einigkeit. Das ist gut so, dass man da auf dem richtigen Weg ist. Ich glaube, dass wir etwas auseinanderliegen in der Frage, was brauchen wir für Erzieherinnen und Erzieher. Ich will aber auch sagen, dass ich Frau Kempfert ausdrücklich zustimme. Ich finde, das Zeitalter der Kindheit ist nicht die Vorbereitung auf den Beruf, sondern dass die Kindheit ist die Kindheit. Es ist ein Leben ganz für sich alleine und das muss man durchleben. Und dafür braucht man, wenn man aus einem, im Sprachgebrauch das nicht richtig machen, muss man immer aufpassen, aber wenn man aus einem ordentlichen Elternhaus kommt, braucht man dafür erstmal gar nichts, sondern vernünftige Eltern. Das ist meine Auffassung. Jedenfalls habe ich 3 Kinder, habe die aus dem Krankenhaus geholt, mir hat keiner geholfen, ich habe es trotzdem hingekriegt, keins ist zu Schaden gekommen, sind alle groß geworden und das ist ihnen noch was geworden und so ist erstmal der richtige Weg und der ganz normale Weg, finde ich. Und ich bin auch dafür, die Pluralität der Betreuungsformen zuzulassen. Also meine Kinder sind, glaube ich, mit 2 Jahren in die Krippe gekommen und nicht eher. Das konnten wir uns ökonomisch leisten, das können nicht alle, das muss man sozusagen dazu sagen. Warum wir gegen das Betreuungsgeld sind, ist so, ich fahre zurzeit, weil ich einen Fahrer habe, wenig ÖPNV. Die Logik des Betreuungsgeldes ist so, man kriegt etwas, wenn man eine staatliche Leistung nicht in Anspruch nimmt. Das finde ich in der Tat ganz skurril. Dann möchte ich nämlich sozusagen, weil ich keinen ÖPNV in Anspruch nehme, auch Geld vom Staat zurückbekommen. Und das ist das, wogegen ich mich wende bei dem Betreuungsgeld. Ich wende mich allemal nicht dagegen, also sozusagen eine Konkurrenz zu sagen, wird man im Elternhaus erzogen oder wird man in der Krippe erzogen. Das soll jeder nach seiner Fasson entscheiden, solange er es kann. Sonst muss man ein bisschen intervenieren, damit da kein Unheil geschieht.
Frau Dr. Kempfert, sofort darauf und dann die Wissenschaft zum Schluss.
Ganz bedankbar und begeistert, dass wir da so auch einer Meinung sind. Das finde ich schön. Ich finde, ich gehe jetzt raus, meine Bauchschmerzen sind sicherlich immer noch da, dass Kinder für die Eltern, die Kinder in die Krippe bringen, die unbedingt nicht sein müssen, dass die noch zu Hause bleiben und natürlich für Mütter, die ihre Kinder nicht anders sonst unterbringen können, das ist natürlich klar. Aber ich denke auch, dass Mütter oder auch Eltern, die das Betreuungsgeld annehmen, es ist eine Leistung, die eigentlich die Gesellschaft auch anerkennen müsste. Da ist jemand zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Und das nochmal, aber trotzdem, die beiden Modelle, möchte ich nochmal sagen, sollten nicht so jedes für sich idealisiert werden, sondern beide, denke ich, sind für sich einfach, kann man sagen, muss man akzeptieren und man sollte den Eltern die Wahlfreiheit überlassen, außer wir haben jetzt Kinder, die nicht in die Eltern-Kind-Zentren oder was, dass man das macht. Ja.
Frau Professor Röder, was gibt es aus diesem Abend mitzunehmen? Wo kann man noch mehr arbeiten?
Also zunächst einmal bin ich davon begeistert, dass so ein großer Konsens herrscht, dass frühkindliche Bildung oder Förderung wichtig ist und dass auch Konsens darüber herrscht, dass Investitionen in die frühkindliche Bildung besonders große Effekte hat, weil sie sich dann anschließend potenzieren. Das finde ich erstmal sehr, ja, also ich hatte nicht damit gerechnet, dass das so ein großer Konsens herrscht. Was nehme ich für mich mit? Ich würde gerne verstehen, was im Gehirn passiert, wenn diese Plastizität des Gehirns verloren geht oder zurückgeht. Denn wenn ich das verstehe, dann weiß ich vielleicht auch, was ich verändern muss, um die Erwachsenenplastizität zu erhöhen. Denn über einen Aspekt haben wir noch nicht gesprochen, das sind ja Investitionen auch in spätere Bildungsmaßnahmen. Ich bin ja an einer Universität, ich würde nie dafür appellieren oder argumentieren, dass man jetzt die Universitätsbildung reduzieren sollte, denn man kann auch zeigen, dass jede Investition in die Bildung, auch Investitionen in spätere Lebensalter, sich noch ökonomisch rechnen und für das Individuum ohnehin.
Herr Professor Lenzen, werden Sie jetzt mit dem Aktionsrat Bildung nochmal nachlegen?
Nein, an dieser Stelle nicht. Das liegt daran, dass wir unsere Themen ständig neu suchen, quer durch das gesamte Bildungssystem hindurch. Das letzte Thema war das Thema Burnout im pädagogischen Bereich, was auch wichtig ist. Oder jetzt in die neue Studie, die sich mit der Frage, wie bilden wir Menschen wieder und bilden sie nicht nur aus, befasst. Aber zu diesem Thema zurückzukommen, ich hätte gerne was gesagt zu der Frage, was ich mitgenommen habe. Ein gutes Gefühl deswegen, weil hier 300 Menschen sind, die sich, obwohl das Fernsehprogramm nicht besonders schlecht ist, interessieren dafür, was mit den Kindern in dieser Stadt passiert, die sich als Großeltern, als Inhaber professioneller Berufe im frühpädagogischen Bereich dafür interessieren, die nachfragen und uns und der Politik das Gefühl geben, we are watching you, was will man mehr?
Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hätte mit Ihnen und mit jedem meiner Gäste sicherlich noch viel mehr Zeit verbringen können, ohne dass auch nur ein Wimpernschlag Langeweile aufgekommen wäre. Denn über dieses Thema, das ja auch über unsere Zukunft entscheidet, können wir tagelang diskutieren und wir müssen es. Bertolt Brecht hat einmal sein Galileo sagen lassen, ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Mühseligkeiten der menschlichen Existenz zu erleichtern. Ich finde, diese Studie trägt dazu entscheidend bei. Ich hoffe, dass Sie einige Anregungen mitnehmen und vielleicht haben Sie ja Glück und Ihr Gehirn ist wirklich jetzt neu. Das wäre ja wunderbar. Mal sehen, was Sie dann davon merken, wenn Sie nach Hause kommen. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg und eine gesegnete Adventszeit.